Zwei Blumen nahmen auf einem verzierten Perlmuttstuhl Platz, in der einen Hand ein Glas mit öligem Wein, in der anderen einen kandierten Tintenfisch. Er runzelte die Stirn. »Offenbar habe ich irgendetwas nicht richtig verstanden«, murmelte er. »Zuerst hieß es, wir sollten versklavt werden.«
»Das ist nicht nur eine Lüge, sondern auch die Unwahrheit«, empörte sich Gahatra.
»Frei erfunden?« hoffte Zweiblum.
»Um nicht zu sagen, falsch erdichtet.«
Rincewind setzte sich unterdessen ans andere Ende des Tisches. »Sind diese Kekse aus etwas wirklich Ekligem?« fragte er. »Und dann rettete man uns unter hohen magischen Kosten.«
»Aus gepressten Algen gebacken«,
erläuterte der Gästemeister. »Und dann werden wir bedroht, ebenfalls mit beträchtlichem magischen Aufwand.« »Ja, Algen, dachte ich mir schon«, Rincewind nickte. »Bestimmt schmecken sie so, wie Algen schmecken würden, wenn jemand masochistisch genug wäre, sie zu probieren. Und dann haben uns Wächter durch die Stadt geführt und in diesen Raum geworfen.«
»Sanft geschoben«, berichtigte Gahatra,
der sich unmittelbar darauf als bemerkenswert luxuriös eingerichtetes Zimmer erwies, fuhr Zweiblum fort. »Hier finden wir erlesene Speisen und begegnen einem Mann, der sich ganz der Aufgabe widmen will, alle unsere Wünsche zu erfüllen. Was mich an der ganzen Sache wundert, ist ein auffallender Mangel an konsequenter Logik.«
»In der Tat«, brummte Rincewind.
»Er meint Folgendes. Dürfen wir bald wieder allgemeine Unfreundlichkeit von euch erwarten? Ist dies nur die Mittagspause?« Gahatra gestikulierte beschwichtigend.
»Bitte, bitte«, entgegnete er. »Es war nur wichtig, euch so schnell wie möglich an diesen Ort zu bringen. Es liegt uns fern, euch zu versklaven. In dieser Hinsicht habt ihr überhaupt nichts zu befürchten.«
»Gut«, sagte Rincewind zufrieden.
»Man wird euch nur opfern«,
fügte Gahatra gelassen hinzu.
»Opfern?« entfuhr es dem Zauberer. »Ihr wollt uns töten?«
»Töten? Ja, natürlich, gewiss. Ohne euren Tod könnte von einer richtigen Opferung wohl kaum die Rede sein, oder? Aber seid unbesorgt, der Vorgang wird vergleichsweise schmerzlos sein.«
»Vergleichsweise?« wiederholte Rincewind. »Im Vergleich womit?«
Er griff nach einer großen grünen Flasche mit Quallenwein und warf sie nach dem Gästemeister, der die Hand hob, um sich zu schützen. Eine oktarine Flamme knisterte von Gahatras Fingern, und die Luft gewann plötzlich jene dichte, schmierige Qualität, die auf eine starke magische Entladung hindeutete. Die Flasche wurde langsamer, verharrte etwa 2 Meter über dem Boden und drehte sich träge um die eigene Achse. Gleichzeitig fühlte sich Rincewind von einer unsichtbaren Kraft gepackt, die ihn durch das Zimmer schleuderte und in halber Höhe an die gegenüberliegende Wand presste. Dort hing er verblüfft, starrte zornig nach unten und schnaufte leise. Gahatra ließ die Hand sinken und wischte sie wie beiläufig am Umhang ab.
»Weißt du, so etwas gefällt mir eigentlich nicht«, sagte er.
»Das habe ich sofort gemerkt«, knurrte Rincewind.
»Aber warum wollt ihr uns opfern?«, fragte Zweiblum. »Ihr kennt uns doch kaum.«
»Genau darum geht's. Es gehört sich schließlich nicht, Freunde zu opfern, oder? Außerdem seid ihr dazu, bestimmt worden. Ich weiß nicht viel über den betreffenden Gott, aber er drückte sich ziemlich klar aus. So, jetzt muss ich mich sputen. Es gibt noch viel zu organisieren, das versteht ihr sicher.«
Der Gästemeister öffnete die Tür und sah noch einmal zurück.
»Bitte genießt euren hiesigen Aufenthalt und macht euch keine Sorgen.«
»Aber du hast uns überhaupt nichts erklärt«, jammerte Zweiblum.
»Es ist nicht die Mühe wert«, sagte Gahatra. »Immerhin werdet ihr schon morgen früh geopfert. Warum wollt ihr Bescheid wissen, wenn euch nur noch eine Nacht bleibt, um vergleichsweise ruhig zu schlafen?«
Er schloss die Tür. Ein kurzes oktarines Flackern wies auf eine magische Verriegelung hin, gegen die selbst der beste Schlosser nichts unternehmen konnte.